herzlich willkommen bei unserem Compliance Redefined Podcast. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes und wichtiges Thema, nämlich den internationalen Datentransfer. Da gab es schon mal eine Folge dazu, aber es hat sich ein bisschen was getan, vor allem im Hinblick auf die USA, die Executive Order von Biden. Und in dem Zuge werden wir natürlich auch darüber sprechen, ob und wie die Datenverarbeitung in den USA mit Hinblick jetzt auf die DSGVO in Zukunft möglich sein wird. Genau, dann an dieser Stelle einfach nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, auch von meiner Seite.
Wir sprechen heute nochmal über den internationalen Datentransfer. Das ist jetzt etwas über ein Jahr her, dass wir da die erste Folge zu rausgebracht haben. Und es ist aber ein Dauerbrenner, der uns echt immer wieder beschäftigt oder gefühlt, also nicht immer wieder, sondern eigentlich dauerhaft beschäftigt, immer beschäftigt, wenn es um den DSGVO geht. Und wir wollen jetzt heute in dieser Folge besonders auf die USA schauen, einfach weil hier ein Großteil von der genutzten Software und Hardware herkommt. Und natürlich auch, weil jetzt es diese neue Executive Order gibt und sich einiges doch irgendwie getan hat und gerade wild, nicht spekuliert wird, aber halt viel diskutiert wird, was da rauskommt. Genau, die USA und der Datenschutz ist eine komplizierte Beziehung, würde ich mal so sagen. Also ich habe in der Vorbereitung tatsächlich daran gedacht, es gibt dieses Meme, ich weiß nicht, wer das kennt, von Leonardo DiCaprio aus The Great Gatsby, wo er so anstößt und da drüber steht dann Stay Toxic, my friends. Und daran musste ich tatsächlich denken in der Vorbereitung jetzt, wenn es um DSGVO in USA geht, weil die USA und der Datenschutz, die wollen gerne, also wir, Europa, wir wollen gerne mit der USA und dem Datenschutz, aber irgendwie können wir einfach nicht so genau miteinander. Und warum das so ist, das wollen wir uns jetzt mal anschauen und dafür müssen wir tatsächlich jetzt auch einen Exkurs machen und mal ins amerikanische Recht ein bisschen reinschauen, um zu verstehen, warum das so problematisch ist. Genau, da gebe ich jetzt an dich ab, Christian, weil ich glaube, das kannst du besser als ich.
Genau, also es ist, wie du schon sagst, es ist ganz wichtig, das auch mal so sich vor Augen zu halten, wenn man dann später am Ende kommt ja drauf, was man denn machen kann, um einen Datentransfer auszugestalten. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, wo denn überhaupt die Probleme herkommen, die wir mit den USA eben schon seit langem haben, wie du schon gesagt hast. Und grundsätzlich erstmal hier vorweg der Disclaimer, wir können jetzt in dem Podcast natürlich nur einen ziemlich allgemeinen Überblick machen. Es ist nämlich so, dass aus europäischer Sicht ist das amerikanische Recht oftmals nicht ganz leicht zu lesen. Liegt eben daran, dass die Amerikaner ein komplett anderes Rechtssystem haben. Also die haben so ein sogenanntes Common Law System eben im Vergleich zu unserem Civil Law System in Deutschland. Gibt es beispielsweise, also Common Law Systeme auch, gibt es in England, in Australien beispielsweise. Und es bringt eben mit sich dieses System, dass die viel über diese Doctrine of Precedence arbeiten. Also anstatt kodifiziertes Recht haben die eben oftmals diese Präjudizen und eben dann einzelne Gesetzgebungsakte, die wir uns auch gleich mal hier im Bereich Datenschutz anschauen werden. Wie wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt hatten, ist es eben auch oft so, dass in den Vereinigten Staaten zwischen den Staaten sich das Recht unterscheidet. Und also so einen wirklichen Überblick mal schnell zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Deswegen, bevor ich jetzt mal ganz kurz die zentralen Normen anspreche, also wer sich da näher dafür interessiert, kann ich immer die Schrems II-Entscheidung vom EuGH empfehlen als Ausgangspunkt. Das ist ja das, wo der jetzige Angemessenheitsbeschluss oder der vorherige, das Privacy Shield, gekippt wurde. Und im Rahmen oder halt zu dieser Schrems II-Entscheidung sind ja auch einige Gutachten entstanden, wo eben auf die Rechtslage in den Vereinigten Staaten mal eingegangen wird. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Geduld, aber dann, wen das interessiert, der kann sich da ja genauer nochmal einlesen. Um es jetzt mal abzukürzen, also die wesentlichen Gesetzesgrundlagen, an denen sich der EuGH damals gestört hat, das war zum einen die Sektion 702 vom FISA. Also FISA ist der Foreign Intelligence Surveillance Act der USA. Und bei diesem Gesetz handelt es sich eben um eine Rechtsgrundlage, womit US-Behörden von Nicht-US-Personen, also zum einen Menschen, die nicht aus den USA kommen, aber sich eben auch nicht in den USA aktuell aufhalten, personenbezogene Daten anfordern kann. Also kann von Unternehmen anfordern, dass diese offengelegt werden. Nicht-US-Personen ist natürlich dann jetzt in dem Sinne für uns Europäer dann sehr relevant. Und das Problem an diesem Gesetz ist eben, also zum einen, dass generell diese Möglichkeit besteht, dass diese Daten offengelegt werden können, aber auch eben, wie das geschieht, denn da ist zum einen der Anwendungsbereich relativ weit gefasst, also solange es um Sicherheitsinteressen, um ja auch generell außenpolitische Interessen der USA geht, können solche Offenlegungen angefordert werden. Die müssen dann zwar theoretisch für diesen Foreign Intelligence Surveillance Act gibt es auch noch einen eigenen Court, also den Foreign Intelligence Surveillance Court, der dann eben diese Offenlegung genehmigen muss. Aber auch da dann eben das Problem, dass der Anwendungsbereich, also wann eine solche Offenlegung genehmigt wird und wie ich dann auch gegebenenfalls dagegen vorgehen könnte, dass das alles relativ weit gefasst ist, womit dann eben letztendlich auch auf Grundlage von diesem Gesetz eben solche pauschalen Überwachungsprogramme wie beispielsweise Prism oder Upstream, wo eben wirklich dann auch stellenweise ja die Vorratsdatenspeicherung eben betrieben wurde, dass die eben auf diese Sektion 702 FISA gestützt werden können. Und genau, es ist eigentlich so die zentrale Norm, die eben vom EuGH angekreidet wurde. Und daneben gibt es dann eben noch die Executive Order 12333. Das ist ein recht altes, also Executive Order ist ja immer vom US-Präsidenten auf Grundlage seiner Befugnisse immer erlassen. Und die stammt sogar noch aus den 80ern. Also da war noch Reagan der Präsident, der das erlassen hat. Und das ist eben auch ein Gesetz, was den US-Behörden unter gewissen Umständen sogar unbemerkte Zugriffe auf personenbezogene Daten gestattet. Und eben auch auf Grundlage dessen hat der EuGH gemeint, weil auch hier eben die Rechtsbehelfe fehlen, um gegen solche Offenlegungen vorzugehen, dass das eben nicht mit dem europäischen Datenschutzverständnis zu vereinbaren ist. Bevor ich jetzt nochmal ganz kurz auf den Cloud Act eingehen will, ist erstmal noch ganz wichtig, das werden wir dann auch an dem Praxisbeispiel, das du uns mitgebracht hast, noch sehen. Es gibt auch noch, unabhängig von diesen beiden Gesetzen, gibt es noch die sogenannten National Security Letters, also NSL. Das sind eben im Grunde administrative Vorladungen, also vergleichbar mit einem Durchsuchungsbefehl, Durchsuchungsbeschluss beispielsweise, die eben auch von der US-Regierung ausgestellt werden können, um Informationen für Zwecke der nationalen Sicherheit zu sammeln. Und das ist natürlich auch wieder so, dass die Zwecke der nationalen Sicherheit, das ist ein relativ dehnbarer Begriff. Und das große Problem ist hier eben, dass das zum einen auch Inhaltsdaten umfassen kann. Also Inhaltsdaten können, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, von der Section 702 FISA nicht oder nur unter gewissen Umständen umfasst sein, bei den NSL eben schon. Und es kann eben auch dann, wie bei den anderen Gesetzen auch, die Möglichkeit eingeschränkt werden, wie denn ein Unternehmen wie beispielsweise Google darüber berichten darf, ob es darüber berichten darf. Und genau, großes Problem hier dann ist eben noch, dass diese administrativen Vorladungen keinen richterlichen Beschluss bedürfen. Heißt also im Endeffekt, sobald hier die Zwecke der nationalen Sicherheit aus Ansicht der US-Regierung eben dann erfüllt sind, steht da auch kein Gericht mehr dazwischen, das hier eben noch intervenieren könnte. Und genau, das sind so im Grunde alles die, jetzt mal ganz grob nur umrissen und ein bisschen pauschalisiert, die Gesetzesgrundlagen, dass man eben sieht, okay, die US-Behörden haben ziemlich umfassende Eingriffsrechte und die haben eben auch gerade, wenn man als Nicht-US-Bürger gilt, nochmal umfassendere Eingriffsrechte. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, okay, dann speichere ich die Daten einfach nicht mehr in den USA und dann wird eben dieser Cloud Act, ja, von zentraler Bedeutung, ist auch ein sehr umstrittener Erlass der US-Regierung. Da geht es eben darum, dass dann ein US-amerikanisches Unternehmen, auch wenn die Daten außerhalb der USA liegt, auf diese zugreifen darf, eben auf Grundlage der gerade genannten Gesetze. Also wir haben ja beispielsweise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube AWS hat auch immer als Serverstandort Frankfurt zur Auswahl.
Ja, AWS hat Frankfurt und ist ja auch Google Island und halt, also da gibt es ja diverse Sachen.
Genau, und jetzt kommen viele dann auf die Idee, okay, das liegt ja gar nicht in den USA, dann ist alles gut. Aber genau, wenn der Konzern, die Muttergesellschaft eben US-amerikanischen Recht unterliegt, kann man hier eben tatsächlich auch auf die in Europa liegenden Daten durchgreifen. Und das weitet dann natürlich den Anwendungsbereich dieser Gesetze ganz schön aus und dann merkt man auch schon schnell, dass das gar nicht so leicht ist, US-Anbieter auszuwählen. Und bevor wir uns jetzt aufs Praxisbeispiel mal kurz anschauen, ob das überhaupt, also das sind jetzt natürlich die theoretischen Gesetze, ob man es machen könnte. Wir schauen uns gleich an, ob es auch tatsächlich getan wird, also diese Offenlegungsersuchen. Und genau, diese Rechtsgrundlagen muss man sich dann halt immer ins Gedächtnis rufen, wenn es darum geht, wo gehen meine Daten hin und was passiert dann eben gegebenenfalls mit diesen Daten.
Ich würde jetzt tatsächlich an der Stelle auch gleich schon mal auf diese neue Executive Order eingehen, die jetzt der Präsident Biden vor kurzem erlassen hat. die Grundlage sein soll oder werden soll für ein neues Privacy Shield, also für Privacy Shield 2.0, was dann wiederum die Grundlage dafür schafft, dass die USA einen Angemessenheitsbeschluss bekommt, was dann bedeuten würde, dass die USA, was die Datenverarbeitung betrifft oder den Datenschutz betrifft, ein genauso hohes Schutzniveau hat wie die Länder in Europa, die unter der DSGVO stehen. Wer jetzt gut zugehört hat bei den Gesetzen, der wird schon ein paar Fragezeichen im Kopf haben, so ob das wirklich so klappen kann. Das ist tatsächlich bei den meisten Datenschützern oder den Datenschützern auch der Fall. Zwei Gründe haben wir mal rausgesucht oder hast du rausgesucht, Christian, die das Ganze verdeutlichen, warum auch die neue Executive Order eigentlich nicht wirklich was verbessert.
Auch hier wieder, du hast schon gesagt, zwei Gründe rausgesucht. Also Datenschützer sind dem Ganzen ziemlich skeptisch gegenüber. Es gibt auch befürwortende Stimmen, aber im Grunde soll diese Executive Order ja all diese Gesetze, die gerade genannt wurden, adressieren, damit eben der EuGH seine Kritik eben begegnet wird. Um jetzt hier mal den Kritikpunkten von dem Herrn Max Schrems und seinen Kollegen und Kolleginnen zu folgen, also von NOIB, ich glaube None of Your Business heißt es ja ausgesprochen, ist also eine Nichtregierungsdatenschutzbehörde. Und zwar haben die eben kritisiert, dass man zum einen will man jetzt in die Anwendungsbereiche dieser Gesetze eben den Erforderlichkeits- und den Angemessenheits- oder Verhältnismäßigkeitsbegriff einführen, was für uns Europäer natürlich erstmal sehr gut klingt. Und wenn man sich dann aber genauer überlegt, dass ja, also der Verhältnismäßigkeitsbegriff bei uns in Europa, der hat ja eine rechtliche Bedeutung. Also dahinter steht ja immer dann die Angemessenheitsprüfung, die in verschiedenen Schritten abläuft oder nach einem festen Schema abläuft, wo beispielsweise eben geprüft wird, ob das Mittel erforderlich ist im Sinne von, ob es mildere Mittel gibt, die zur Verfügung stehen. Am Ende wird dann immer noch die Angemessenheit im engeren Sinne geprüft. Also da wird dann nochmal eine Interessenabwägung vorgenommen. Und genau dieses Rechtsverständnis hat man ja in den USA nicht von dieser Angemessenheitsprüfung. Deswegen kritisiert NOIB jetzt eben, dass es nicht damit getan ist, dass man diese Worte einfügt, wenn das dahinterliegende Schema in dem Rechtssystem so nicht existiert. Und das finde ich auch eine sehr berechtigte Kritik. Und zum anderen war ja ein Problem, was der EuGH noch gesehen hat, unabhängig davon, dass es diese Rechtsgrundlagen für diese Zugriffe überhaupt gibt, dass man eben keine wirksamen Rechtsbehelfe hat. Also ich als europäischer Bürger könnte jetzt nicht wirksam dagegen vorgehen, dass irgendeine US-Behörde meine Daten einsieht beispielsweise. Das soll jetzt über die Executive Order von der Biden-Regierung eben ein zweistufiger Prozess eingeführt werden. Zum einen gibt es da jetzt eben so eine Art Datenschutzbeauftragten und zum anderen eben soll es ein neues Gericht geben, der Data Protection Review Court. Nur dass da eben das Problem ist, dass NOIB sieht, dass eben das kein Gericht im eigentlichen Sinne ist, sondern es handelt sich eigentlich viel mehr um einen Teil der US-Regierung oder der Exekutive in der US und nicht ein unabhängiges Gericht im europäischen Verständnis jetzt. Also ja, die Kritik ist im Grunde, dass die Probleme, die der EuGH im Schrems II-Urteil eigentlich gesehen hat, nicht behoben werden. Das heißt jetzt dann für die Praxis, es liegt ja noch bei der EU eben dieser Angemessenheitsbeschluss. Es gibt ja auch schon, also auch mehr als jetzt nur von NOIB gibt es ja wirklich Kritik. Also ob der so kommt, müssen wir gucken. Es kann aber tatsächlich sein. Was dann für uns bedeuten würde, dass wir erstmal ja auf Grundlage dieses Angemessenheitsbeschlusses wieder Daten in die USA transferieren können. Jetzt hat NOIB aber in den Stellungnahmen, die kann man auch, wenn man einfach über googeln, findet man die recht schnell, hat NOIB auch schon angekündigt eben, dass wenn es denn so kommt in der jetzigen Form, man wieder vor den EuGH ziehen will. Das heißt, es bleibt abzuwarten, wie lange wir dann eben diesen Angemessenheitsbeschluss nutzen können, um Daten zu transferieren und dass wir dann in einem halben, dreiviertel Jahr, wie auch immer, wie lange das dann dauert, dass wir dann wieder dastehen mit der gleichen Ausgangssituation. Deswegen ist es halt nach wie vor wichtig, sich damit zu beschäftigen.
Also zu dem Court habe ich auch noch gelesen, dass der lustigerweise eigentlich gar keine Befugnis hat. Also das ist wirklich so ein Gremium, was keinerlei Weisungsbefugnis oder irgendwas hat. Das Einzige, was er, also jetzt sehr vereinfacht gesagt, was er sagen kann, wenn man da sich meldet und sagt, hallo, ich bin hier ein bisschen besorgt oder können Sie mir das erklären? Das Einzige, was er im Prinzip sagen kann, ist, dass das alles nach Recht abgelaufen ist, also nach amerikanischem Recht. Das ist zwar dann schön für die Amerikaner, aber für uns bringt das ja dann auch nichts als Europäer, ne? Also wenn halt nach amerikanischem Recht es erlaubt ist, die Daten zu verarbeiten, also oder meine Daten zu verarbeiten ohne meine Einwilligung und es ist nach amerikanischem Recht abgelaufen, dann ja schön, aber dann wurden sie trotzdem verarbeitet, ne? Wenn mir das nicht passt, dann bringt mir dieser Code dann auch sehr
Genau,
wenig.
also es wird im Grunde nur festgestellt, ob eine Verletzung vorliegt oder nicht. Und dann, aber nicht eben, es wird nicht in einem klassischen Gerichtsverfahren aufgearbeitet. Auch wenn dann eine vorliegen sollte, ist
Genau,
nicht
selbst wenn
klar.
eine vorliegen sollte und sie das zugeben sollten, woran ich jetzt persönlich ehrlich gesagt Zweifel habe, dann ist damit auch nicht geholfen. So leider. Genau, deswegen, also das ist auch so ein bisschen das, wo ich am Anfang spaßeshalber auf dieses Meme verwiesen habe. Ne? Es ist jetzt kein USA-Bashing, sondern es geht nur wirklich um den Datenschutz. Es ist einfach was, wenn man sich die Rechtslage dort anschaut. Es wird auch, das ist zumindest unsere Meinung so, es wird nicht einfach so machbar sein. Also die USA wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich niemals wirklich ein echtes Schutzniveau haben, was ähnlich der EU liegt, was jetzt die DSGVO betrifft, einfach weil die Behörden und auch darunter auch Geheimdienste und so weiter sehr umfassende Zugriffsrechte haben und die müssten ja dafür eingeschränkt werden und das ist, glaube ich, was die USA nicht machen wird. Also zumindest nicht Stand jetzt, vielleicht wenn irgendwann der Druck so groß ist wirtschaftlich, dass, ne, aber
genau, also man
das
muss ja
ist
auch
wirklich
sagen.
Spekulation.
Dieses, was du am Anfang gemeint hast, man will zusammen, aber es klappt nicht so richtig. Das gilt ja auch für beide Seiten, weil wir merken ja jetzt auch, dass, also wenn wir jetzt beispielsweise in der Kundenberatung sind, dass man dann oft schon sagt, naja, also wenn es jetzt eine europäische Alternative gibt, dann wäre das deutlich besser, weil man eben genau diese Probleme nicht hat, die man irgendwie lösen muss. Und deswegen ist es ja auch im Interesse der Amerikaner eigentlich, dass der Datentransfer wieder einfacher möglich ist. Aber ja, wie du schon sagst, also die Zugriffsrechte der US-Geheimdienste und Behörden, und das betrifft ja tatsächlich auch eigentlich fast alle US-Geheimdienste, also über NSA, FBI, CIA, die umfassend für europäische Verständnisse jetzt, also wir kennen das nicht so, dass die, gerade was ich vorhin gesagt habe, mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung und Grundrechtsprüfung, also unsere Grundrechte in Europa sind da schon gut geschützt. Und da muss man jetzt halt irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, einfach auch, dass man ja irgendwo sich in der Mitte trifft. Und aber ob das jetzt schon wirklich der entscheidende Wurf ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Werden wir sehen. Wir haben ein Praxisbeispiel mitgebracht, an dem man das auch ganz schön sehen kann, die Problematik. Und zwar ist es so, dass die Unternehmen oder viele Unternehmen in den USA regelmäßig so einen Transparenzbericht verfassen müssen. Und da habe ich mich mal einfach durch verschiedene Transparenzberichte durchgeklickt und habe mal das Beispiel von Google rausgesucht, einfach weil der relativ umfassend ist. Also da wird sehr viel, auch sehr viele so Q&A beantwortet und so weiter. Und das würde ich gerne einfach mal kurz ein bisschen stichprobenartig vorstellen, dass man da ein bisschen ein besseres Verständnis für bekommt. Also diese Transparenzberichte sollten zumindest regelmäßig aktualisiert werden und darin werden die Auskunftsersuche um Nutzerdaten veröffentlicht. Also das heißt, man kann dann da schauen, welches Land hat wie oft was angefragt, wie viele Anfragen gab es, wie viele Konten waren davon betroffen und so weiter. Und da gibt es auch einen Detailbericht, wo es eben speziell um Ersuchen, um Nutzerdaten aus Gründen der nationalen Sicherheit in den USA geht. Also wo genau halt die Problematik angesprochen wird, die wir in der Rechtslage dargestellt haben. Man kann jetzt unterscheiden, also es gibt unterschiedliche Arten von Anfragen, also man kann es ganz grob trennen, dass es Non-Content-Anfragen gibt, also die jetzt, sag mal in Anführungsstrichen, nur Metadaten anfragen, also sowas wie E-Mail-Versender, E-Mail-Empfänger, vielleicht das Datum, der Betreff, solche Dinge. Aber es gibt eben auch Anfragen, die Content beinhalten, also wo halt dann tatsächlich auch Inhalt der angefragten Konten offengelegt wird. Was das sein kann, das erkläre ich gleich. Möchte vorher noch mal kurz ein paar Zahlen dazu nennen. Also wenn es jetzt speziell um die Geheimdienste geht, also das Suchen um Nutzerdaten aus Gründen der nationalen Sicherheit in den USA, dann wird das Ganze immer in so Spannen angegeben. Also die dürfen keine genauen Zahlen nennen, aber man kriegt schon ungefähr ein gutes Bild davon, wie viel das ist. Von Google jetzt der letzte aktuelle Berichtszeitraum, den man einlesen kann, ist von Juli bis Dezember 2021. Also die haben sich jetzt sehr viel Zeit gelassen mit der Aktualisierung. Normalerweise, so steht es da, wird es alle halbe Jahr aktualisiert. Man kann jetzt echt nur spekulieren, warum das noch nicht passiert ist. Ich weiß es nicht, vielleicht auch wegen der neuen Executive Order, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir können leider nur mit den Zahlen vom zweiten Halbjahr 2021 arbeiten. Und da kann man sehen, dass durch Geheimdienste insgesamt zwischen 2 und 2.000 Anfragen gestellt worden sind. Also zwar ist jetzt eher unwahrscheinlich, ich denke, es bewegt sich schon irgendwo im vierstelligen Bereich. Und insgesamt von diesen Anfragen sind circa 100.000 Konten betroffen. Also in einer Anfrage ist jetzt nicht nur ein Konto, sondern es ist oft eine ganze Liste mit Konten, die dann davon betroffen sind. Und so kommt man eben auf dieses Vielfache von den Anfragen. Spannend hier ist es, dass tatsächlich der Großteil von diesen 100.000 betroffenen Konten Inhaltsdaten sind. Also von 95.000 Konten, von den insgesamt 100.000, die wir ungefähr haben, sind von 95.000 eben Inhaltsdaten angefragt worden. Und wenn man das jetzt vergleicht, also ich habe mich hier mal durch Apple durchgeklickt, da handelt es sich um ca. 120.000 Konten. Bei AWS, also die Datenbank von Amazon, sind es 523 Anfragen. Wie viele Konten, weiß man da nicht, das haben die nicht geschrieben. Aber auch hier ist der Großteil tatsächlich aus den USA. Also da sieht man schon einen ziemlichen Trend.
Also Großteil der Anfragen.
Genau, der Großteil der Anfragen ist aus den USA, genau. Es gibt natürlich auch immer mal wieder, dass die Regierungen von anderen Ländern, Deutschland auch, Anfragen stellen, um halt, ja, weiß nicht, bei der Verbrechensaufklärung oder so zu helfen oder auch Rechtsbehelfen, wie auch immer. Aber der Großteil stammt halt tatsächlich aus den USA. Und das Schöne bei Google oder das Beunruhigende auch, ist, dass Google im Q&A ganz schön auch schreibt, was geben wir eigentlich für Daten raus, wenn wir so Inhaltsanfragen bekommen, ne? Also da, genau, wenn man jetzt mal schaut, ich glaube, das Einfachste ist zum Beispiel, wenn man jetzt mal Gmail nimmt als Google-Produkt und wenn halt, sag jetzt mal, nur Metadaten angefragt werden, also diese Non-Content-Anfrage, dann sind es auch tatsächlich nur die Metadaten der E-Mail, also zum Beispiel Absender, Empfänger, Betreff, was ich schon genannt habe. Und wenn aber halt Content angefragt wird, dann ist das tatsächlich die E-Mail, also den Inhalt, was geschrieben wurde. Bei YouTube vergleichbar, Metadaten wäre zum Beispiel die IP-Adresse und der Zeitstempel, wann das hochgeladen wurde. Wenn Inhalte angefragt werden, dann ist das tatsächlich das Video, was dann zur Verfügung gestellt wird, unabhängig davon, ob das Video privat auf YouTube hochgeladen ist oder halt nicht für die Öffentlichkeit sichtbar oder ob das für alle zugänglich ist. Die Daten werden dann tatsächlich weitergegeben, so. Also da sieht man schon, 100.000 Konten jetzt bei Google, 120.000 bei Apple, AWS, wie gesagt, weiß ich nicht genau, aber wenn man jetzt das vergleicht, werden wir wahrscheinlich auch bei einer 5- bis 6-stelligen Zahl landen können. Kann man jetzt auch nur spekulieren. Das ist schon durchaus was, wo wir dann hellhörig werden sollten, was den Datenschutz betrifft, weil ja wir ja auch, also nicht wir von Valvisio, aber halt, ich sag mal, wir als Nutzer, viele nutzen ja Gmail-Produkte oder YouTube wird ja auch von ganz, ganz vielen Unternehmen genutzt und auch eingebunden in die Website und so weiter. Und wenn man da halt sieht, okay, da wird wirklich Inhalte werden da weitergegeben und halt, wie gesagt, bei Google sind das 95%, 95.000 betroffene Konten, wo Inhalte weitergegeben worden sind. Das ist schon schwierig, um es vorsichtig zu formulieren, wenn es jetzt um die DSGVO geht, so, ne? Und die Schwierigkeit, die man vor allem auch hat, ist, oder die Herausforderung ist, dass wir nicht wissen, ob jetzt die amerikanischen Unternehmen das wirklich trennen. Also ich meine, es gibt ja Google quasi als amerikanischen Mutterkonzern und dann gibt es die europäische Niederlassung mit Google Ireland, so. Und da aus diesem Grund gehen ja viele davon aus, dass halt, okay, wenn ich bei der europäischen Niederlassung bin, so, ne, auch AWS in Frankfurt und so, dann ist ja alles cool. Und da muss man jetzt halt dann wieder zurückgehen und schauen, das haben wir, oder hast du ja so schön erklärt, Christian, am Anfang.
Cloud Act schon, ja.
Genau, allein mit dem Cloud Act haben wir hier schon Probleme, dass halt theoretisch, nachdem ja auch der europäische Mutterkonzern zu einem amerikanischen Cloud-Anbieter gehört, könnte über den amerikanischen Cloud-Dienstleister durchaus auch bei dem europäischen Tochterkonzern oder bei der Tochtergesellschaft halt Daten angefragt werden. Und da würde dann, also wenn wir jetzt bei Google bleiben, Google Ireland natürlich ziemlich im Konflikt stehen, ob sie jetzt halt das europäische Recht beachten und dafür den Mutterkonzern und die amerikanische Regierung verärgern oder ob halt sie sich quasi auf die amerikanische Seite schlagen und dafür halt aber das europäische Recht brechen. Also
zumal man dazu ja auch noch sagen muss, also diese Gesetzesgrundlagen der Amerikaner, die wir vorhin uns angeschaut haben, also da gibt es ja auch Sanktionsmöglichkeiten, wenn auf ein Offenlegungsersuchen nicht reagiert wird. Und ja, also wie du schon sagst, ist immer auch, ich denke gerade, das Verwirrende ist ja auch, dass jetzt, wenn ich mit Google Ireland beispielsweise einen Vertrag habe, dann stehen die ja auch tatsächlich als Vertragspartner. Also die werden ja Vertragspartei. Und wenn ich jetzt jemand bin, der von Datenschutz noch nie was gehört hat oder sich noch nie mit Google beschäftigt hat, also muss ich schon hinschauen, wo meine Daten dann tatsächlich landen.
Aber das ist im Prinzip so das Problem, dass halt die Amerikaner, also es ist ja auch nicht so gut, welche Daten Google nochmal selber verarbeitet oder halt Apple selber verarbeitet und so, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn es jetzt wirklich um die Herausgabe von Daten geht, das ist ja was, wozu auch die amerikanischen Unternehmen halt gezwungen sind aufgrund deren Rechtssystem. Das heißt, die haben da auch wenig Wahlmöglichkeiten, sag ich mal. Und das sagen auch die Zahlen. Also man sieht da auch in den Transparenzberichten ganz schön, wie viele, also welcher Prozentsatz von den Anfragen tatsächlich auch beantwortet wurde. Und da sind wir, also aus dem Kopf heraus, waren das, glaube ich, so 85% oder so bei Google. Also der Großteil wird tatsächlich, dem wird auch nachgekommen. Und ist auch ganz spannend übrigens, das fällt mir noch so nebenbei ein. Man kann tatsächlich auf der Seite von Google mit dem Transparenzbericht unten diese ganzen schönen Anfragen sich durchlesen. Also diese ganzen National Security Letter, die sind da, also Accounts und so weiter natürlich geschwärzt. Aber richtig schön, vom FBI kommt das meistens, der Briefkopf und schön die Unterschrift von dem Agent, der das ausgestellt hat und so weiter. Kann man alles nachlesen, ist super spannend, sich das anzugucken. Genau. Ja, also es ist, um das jetzt nochmal kurz zu fassen oder kurz zusammenzufassen, es ist so, dass halt selbst wenn man mit der europäischen Tochtergesellschaft halt den Vertrag schließt, hat die eigentlich nicht so ein großes Wahlrecht, weil entweder beugt sie sich den EU-Sanktionen oder den US-Sanktionen, aber in beiden Fällen ist es irgendwie ungünstig für die. Und nachdem sie ja dann, das ist jetzt persönliche Meinung, ne, aber nachdem sie ja dann doch irgendwie halt US-angehörig ist, würde ich jetzt davon ausgehen, dass man eher europäisches Recht bricht als halt amerikanisches. Und das sieht man tatsächlich auch daran, dass halt, glaube Google war das, die haben auch ihr Budget für DSGVO-Verstöße, also für Bußzahlungen, deutlich aufgestockt.
Also, ja, Facebook auch, ja.
Facebook, vielleicht war das auch Facebook, vielleicht verwechsel ich das.
Ne? Ich glaube 3 Milliarden oder so, glaube ich, waren das sogar, also Unsummen.
Und das ist ja auch was, wo man halt sieht, wo die Tendenz halt eher hingeht, ne? Dass man sagt, okay, lieber nehme ich die europäischen Strafen in Kauf, als dass ich also amerikanische Recht breche. So, ne?
Am Ende des Tages sind es US-Unternehmen. Also, aber gut.
Genau, okay, genug jetzt zu der ganzen Theorie und Transparenzberichten und was wäre, wenn. Die Frage ist ja jetzt, was bedeutet das jetzt ganz konkret für mein Unternehmen in der Praxis? So. Und da darfst du uns wieder ein bisschen was mitgeben.
Ich glaube, da kann man auch nochmal auf unseren vorherigen Podcast verweisen. Ich will jetzt nochmal ganz kurz noch Drittlandstransfer, das Thema jetzt mal aus Sicht der DSGVO. Jetzt haben wir uns ja schon das US-amerikanische Recht angeschaut. Immer wenn es heißt Drittland im Sinne der DSGVO, dann schauen wir uns die Artikel 44 fortfolgende an und da wird festgelegt, wann ich eben Daten ins Drittland transferieren darf. Allem voran der Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45, der besteht ja jetzt im Falle der USA, wie schon gerade gesagt, nicht, aber noch nicht, also mal sehen. Wenn eben ein Angemessenheitsbeschluss nicht vorliegt, dann brauche ich geeignete Garantien aus Artikel 46 DSGVO. Und um es abzukürzen, also das prominenteste und auch das praxistauglichste Beispiel sind hier eben die Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission. Also wenn ich jetzt beispielsweise, um mal beim Thema Google zu bleiben, wenn ich jetzt mit Google eben eine Auftragsverarbeitung anstrebe, brauche ich ja immer einen Vertrag. Das ist ja auch in Artikel 28 DSGVO festgelegt. Und dieser Vertrag kann dann eben mithilfe dieser Standardvertragsklauseln erstellt werden. Und diese Klauseln sollen eben dann den Auftragsverarbeiter im Drittland ja verschiedene Pflichten auferlegen, die eben DSGVO-Datenschutzniveau gewährleisten sollen. Ganz kurz noch erwähnt, also es gibt auch Ausnahmen, also nach Artikel 49 DSGVO kann ich auch Daten ins Drittland transferieren, wenn ich eine Einwilligung, also das ist dann eine besondere Einwilligung, im Rahmen derer muss ich auf die Risiken des Datentransfers eben hinweisen. Ist jetzt nur eben, also weil wenn ich jetzt natürlich damit einverstanden bin, dass meine Daten beim FBI landen, dann gibt es da natürlich auch die DSGVO-Möglichkeit. Aus Unternehmensperspektive ist jetzt die Einwilligung nach Artikel 49 aufgrund der höheren Anforderungen eben eher nicht alltagstauglich.
Ist übrigens dann auch, um da mal kurz reinzugrätschen, ganz spannend. Also mir fiel jetzt gerade das Stichwort Google Analytics ein, so als Tracking auf Webseiten und so weiter. wenn ich Google Analytics einsetze, ne, und ich also kann dafür natürlich trotzdem über Cookies dann halt eine Einwilligung holen, aber es ist trotzdem, sollte man halt einfach aus Verantwortungsgründen das mal im Kopf behalten, dass all das, was ich da an Daten erhebe von meinen Kunden oder Interessenten oder Webseitenbesuch oder wie auch immer, all das landet bei Google, vielleicht bei Google Ireland, aber halt dann im Endeffekt auch in den USA. Das heißt, ne, selbst wenn die Leute da einwilligen, ist es trotzdem was, wo man halt diese umfassende Kontrolle ohne ohne halt Beschwerdemöglichkeiten auf, von europäischer Seite halt fördert und unterstützt.
Ist ein gutes Beispiel tatsächlich, weil, also das, wir kennen ja die Einwilligung eh schon bei Cookies generell eben, und wir haben ja grundsätzlich, verweist ja auch das TDDSG auf Artikel 7 DSGVO eben, also welche Anforderungen werden an eine Einwilligung gestellt. Diese Einwilligung nach Artikel 49, also wenn es dann konkret um den Drittlandstransfer geht, die stellt aber eben nochmal höhere Anforderungen. Und dann ist eben immer die Frage, inwiefern kann ich denn so eine wirklich informierte Einwilligung über diese Risiken, die wir gerade eben, inwiefern kann ich die über ein einfaches Cookie-Banner einholen? Ist auch ein Thema, wo viel gestritten wird.
Schwierig. Also ich glaube, keiner würde wirklich auf einer Webseite ein Cookie-Banner einblenden, wo jetzt, also vereinfacht gesagt, dieser komplette Podcast als Transkript draufsteht. Das darf man sich dann alles durchlesen und erst dann darf man die Einwilligung erteilen. So würde keiner machen, würde sich auch keiner durchlesen. Also das schon allein, das zeigt eigentlich, dass es sehr schwierig ist, da halt eine vernünftige vertragliche Grundlage zu schaffen. Oder halt nicht vertraglich, aber halt eine Einwilligung zu schaffen als Grundlage für die Datenverarbeitung.
Zumal ich ja in der Bringschuld bin. Also ich muss ja als Verantwortlicher muss ich ja zeigen, eben, dass ich hier wirksam, also ja, die Artikel 49, die kann geeignet sein, ist aber im Endeffekt eher skeptisch zu betrachten. Also jetzt auf großflächig angelegte Verarbeitungstätigkeiten. Genau, also das sind so jetzt mal ganz basic, also mit den SCCs, also rein der Vertrag abschließen, damit ist es nicht getan, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Um jetzt aber erstmal die Auswirkungen generell, also all diese Voraussetzungen, die in den Artikel 44, unter anderem eben das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass man eben auch die Einwilligungen entsprechend managen muss, gilt für mich, sobald das Drittland involviert ist. Und das heißt dann natürlich, dass ich dann, ja, das betrifft sowohl genutzte Programme, die ich im Unternehmen verwende, wenn es jetzt keine lokal ausgeführten oder bestenfalls noch eigens entwickelten Programme sind, also alle Auftragsverarbeiter, die ich eben ins Boot hole, Thema Microsoft beispielsweise, ist ja kaum ein Unternehmen wird ohne Microsoft auskommen. Betrifft natürlich auch meine Serverstandorte, also wo liegen denn überall von mir personenbezogene Daten und eben die Website letztendlich. Also da werden ja auch mindestens die IP-Adresse als personenbezogenes Datum eben erhoben. Und genau, also das sind die Auswirkungen, ziehen sich quasi schon breitflächig durch. Und um jetzt von dem Ausgangspunkt eben dann zu schauen, was man denn jetzt überhaupt machen kann, weil also viele sagen ja dann, dass generell Drittlandstransfers grundsätzlich unmöglich sind, so ist es dann ja auch nicht, aber die Anforderungen sind halt schon sehr hoch, wenn man DSGVO-konform sein möchte.
Und was man muss, aber...
Genau, ja, aber es ist, wie du schon sagst, eben die Kasse von, also beispielsweise Facebook sagt, naja, dann habe ich 3 Milliarden, um auszuprobieren, sagen wir es mal so. Ne? Aber genau, also ich würde sagen, Ausgangspunkt immer ist das Thema Know Your Transfer, also wirklich ein Überblick. Das mag jetzt beispielsweise bei Startups noch schön machbar sein, aber schon bei KMU kann es da auch schon schwer werden, wenn man nicht rechtzeitig anfängt. Wirklich Überblick über die Auftragsverarbeitungen schaffen, also am besten eben ein Verarbeitungsverzeichnis, was ja unter der DSGVO auch verpflichtend sein kann, in dem eben wirklich auch, also ja, detailliert dokumentiert wird, welche Verarbeitungstätigkeiten habe ich, welche Daten sind betroffen, welche Zwecke sind zugrunde liegen, wer erhält die Daten und dann eben auch ganz wichtig, wer ist Auftragsverarbeiter, also welche dritten Stellen erhalten die Daten und das Ganze natürlich, also ja, bestenfalls natürlich in einem Datenschutzmanagementsystem, wo ich dann auch die entsprechenden Verträge hinterlegen kann mit diesen Auftragsverarbeitern und genau, also erstmal das Thema Überblick verschaffen und dann eben die Rechtsgrundlage schaffen und jetzt im Sinne von Auftragsverarbeitern eben meine Verträge anschauen. Habe ich überall Verträge, die eben diese SCC beinhalten? Da ist jetzt ganz wichtig, wenn ich jetzt schon länger laufende Verträge habe, jetzt seit, ich denke, der 17. Dezember war Stichtag, irgendwann im Dezember auf jeden Fall, müssen auch alle Verträge auf die neuen SCC aktualisiert sein. Die kamen im Juni 2021 raus. Also mussten für neue Verträge eh schon hergenommen werden, aber eben für ja, bestehende Verträge müssen die jetzt auch aktualisiert worden sein seit Dezember. Und dann ist hier eben ganz wichtig, dass ich mir nicht nur den Vertrag auf Grundlage der SCC bastel und den dann irgendwie abschließe, sondern dass ich auch wirklich meinen Unterauftragsverarbeiter prüfe. Also Zum einen muss ich ja die technischen organisatorischen Maßnahmen überprüfen, ob da wirksame Maßnahmen vorhanden sind. Dann muss ich natürlich auch überprüfen, was für Unterauftragsverarbeiter der denn dann verwendet. Weil wenn ich jetzt beispielsweise mir ein europäisches Unternehmen suche und die das dann aber alles weiterreichen in die USA, dann ist dem Thema sicherer Drittlandstransfer natürlich auch nicht geholfen. Also da muss ich auch wirklich als datenschutzrechtlich Verantwortlicher in die Prüfung gehen. Und dann, und das ist ein Thema, da haben wir jetzt, werden wir auf dem Compliance Insider ja auch nochmal was dazu veröffentlichen, weil das ganz oft vergessen wird, ist das Thema Transfer Impact Assessment. In Klausel 14 dieser SCCs versichere ich quasi, dass ich oder ich zusammen mit dem Auftragsverarbeiter, dass ich geprüft habe, ob denn in dem Drittland irgendwelche Gegebenheiten vorliegen, die dem Datenschutzniveau nach DSGVO widersprechen oder dem, was wir jetzt auch in dem Vertrag vereinbart haben, widersprechen. Und da sind wir dann natürlich genau bei den eingangs erwähnten Rechtsgrundlagen, die halt eine Offenlegung vor US-Behörden, also jetzt um beim Beispiel USA zu bleiben, möglich machen. Und dann kommen wir eben, also das Transfer Impact Assessment ist dann quasi eine Risikobewertung, eben wie wahrscheinlich ist so ein Zugriff. Und dem Ganzen muss ich dann eben mit den sogenannten Supplementary Measures entgegensteuern, also zusätzliche Schutzmaßnahmen, die ich auch als Verantwortlicher eben initiiere, um eben diese Offenlegung vor US-Behörden zu vermeiden. Und da ganz standard, ja, kann es schwierig werden, weil jetzt haben wir uns das vorhin angeschaut, wie umfassend diese Rechte sind. Und jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass das für meine Daten, also dass hier keine personenbezogenen Daten, die ich eben als Verantwortlicher verarbeiten lasse, offengelegt werden.
Genau, also das ist bei der DSGVO ganz wichtig. Also der Zugriff an sich ist das eine, aber es ist vor allem, dass die Daten dann selber nicht lesbar sind, ne? Also
genau, das wäre dann die eine Maßnahme, genau.
Genau, das ist so die eine Maßnahme. Sorry, wenn ich dich da hier
unterbrochen habe. Nee, alles gut. Das ist nämlich genau das, was ja auch dazu kommt, weil wie du schon sagst, also die Daten können schon offengelegt werden, wenn es denn keine personenbezogene Daten sind, also beispielsweise verschlüsselte Daten, anonymisierte Daten. Und das ist auch genau die Richtung, in denen dann eben diese Maßnahmen gehen. Also wir müssen zum einen eben die US-Gesetze erlauben, sowohl also halt unter den bestimmten Voraussetzungen sowohl den Zugriff während des Transports als auch im Ruhezustand. Das heißt, erste Maßnahme ist natürlich die Transportverschlüsselung. Also wenn ich die Daten zu meinem US-Anbieter beispielsweise eben, wenn ich die rüberschicke, dass die auch entsprechend transportverschlüsselt sind. Also zum einen muss ich sicherstellen, dass die Daten während des Transports verschlüsselt sind, aber dann eben auch ja im Ruhezustand, also beispielsweise, dass das Ganze inhaltsverschlüsselt ist oder auch, wenn es wirksam ist, pseudonymisiert ist oder beispielsweise, also wenn, wird in den meisten Fällen schon technisch, also halt keinen Sinn machen, die Daten nur anonymisiert verarbeiten zu lassen, aber wenn ich denn nur wirklich zweifelsfrei anonymisierte Daten in die USA übertragen würde, dann wäre da natürlich eine Offenlegung auch im Endeffekt jetzt kein wilder DSGVO-Verstoß. Also wenn sie wirklich wirksam anonymisiert sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Verschlüsselungsarten. Also ich muss da schon am Stand der Technik bleiben, wirksame, weil jetzt die US-Behörden haben natürlich auch die ein oder andere Möglichkeit, Daten zu entschlüsseln. Da muss ich übrigens auch tatsächlich aufpassen. Das mag jetzt, ich glaube, für die USA ist das nicht relevant, aber wir sprechen immer von den USA, aber es gibt ja auch andere Drittländer. Es gibt tatsächlich auch Drittländer, in denen verschiedene Verschlüsselungstechniken nicht zulässig sind, also wo ich Daten nicht mit einer bestimmten Verschlüsselungstechnik versehen darf. Das ist natürlich auch was ich dann im Vorfeld eben mich informieren muss.
Was auch im Idealfall bei diesem Transfer Impact Assessment rauskommt.
Genau,
wenn
genau.
Wenn man das halt bewertet, ne?
Genau, muss da entsprechend auch berücksichtigt werden. Und genau, also zusätzlich zu den technischen Maßnahmen, wobei nochmal auf die technischen zurückzukommen, also da ist auch ganz wichtig, ne? Also es muss wirklich am Ende die Wirksamkeit, also es darf jetzt keine Maßnahme fürs Papier sein, beispielsweise die Inhaltsverschlüsselung. Wenn ich jetzt die Inhaltsverschlüsselung wirklich ist, also top, Stand der Technik, alles gut, aber dann ist der Schlüssel zum Entschlüsseln liegt ebenfalls in den USA, dann ist das natürlich witzlos. Also da muss ich dann wirklich darauf achten, dass ich den entsprechenden Schlüssel oder auch bei der Pseudonymisierung eben die entsprechenden Verfahren, um das Ganze wieder eben den Personenbezug herzustellen, dass das alles in Europa auch am besten eben bei mir lokal als Unternehmen liegt, wo eben der Anwendungsbereich der entsprechenden US-Gesetze nicht einschlägig ist. Also da müssen dann tatsächlich auch, also wenn man wirklich dieses Transfer Impact Assessment zu einem positiven Ergebnis führen will, müssen die Maßnahmen dann auch wirklich ja effektiv sein am Ende des Tages. Und hinzu kommt dann natürlich noch, dass ich auch vertragliche Verpflichtungen mit dem Unterauftragsverarbeiter habe, die ich ja auch im Rahmen meiner DPA schon getroffen habe, aber eben zusätzlich nochmal eben mit dem Ziel, diese entsprechenden Gesetze dann ja auszuschließen, also dass die für meinen Datentransfer dann keine Gefahr darstellen. Und genau, wichtig dann eben, also wenn ich das gemacht habe und habe man damit im Rahmen des Transfer Impact Assessments eben rausbekommen, dass ich ein wirksames Schutzniveau habe. Also man sagt ja auch immer, das ist auch ein ganz schweres Thema, so die absolute IT-Sicherheit gibt es nicht und die wird es auch nicht geben, aber ich muss eben den Transfer auf ein Niveau bringen, dass ich eben, dass der ja mit europäischem Datenschutzniveau vergleichbar ist und entsprechend abgesichert ist. Und dann ist aber halt auch ganz wichtig, dass ich das Ganze laufend überwache und kontrolliere und eben meine entsprechenden Steuerungsmaßnahmen dann folgen lasse, wenn sich eben rausstellt, dass sich irgendwas geändert hat. Beispielsweise kann ja auch sein, dass der Unterauftragsverarbeiter, der nimmt dann noch weitere Unter- oder halt Subdienstleister auf und so weiter und so fort. Das muss ich natürlich auch schon im Rahmen von einem, ja, vernünftigen Vertragsmanagement überwachen. Und dann, dass ich wirklich auch, also jede Risikoabwägung, das TIA beispielsweise, muss ja sowieso dokumentiert werden, aber dass ich auch wirklich einfach eine lückenlose Datenschutzdokumentation habe. Ich als Verantwortlicher bin ja dann meistens trotzdem in der Bringschuld und muss eben vorweisen, dass, wie beim Thema Einwilligung, muss ich auch nachweisen, dass wirksam eingewilligt wurde. Und ja, also das war jetzt der Schnellabriss, aber man merkt schon, also es ist auch wirklich ein sehr komplexes Thema. Es ist auch gerade das TIA zum Beispiel, also das Transfer Impact Assessment. Es gibt kein Muster, es gibt jetzt keine Vorlage. Ich muss da tatsächlich dann in die konkrete Einzelfallbewertung für jeden meiner Datentransfer im Endeffekt gehen. Und ist für jemanden, der da wirklich dahinter ist, es gibt jetzt keinen Leitfaden, wo Step by Step, also seitens der EU zumindest, gibt es kein solchen.
Ja, also ich glaube, wir beenden das dann an dieser Stelle, weil ich, also was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, dass das einfach tatsächlich schwierig ist, eben weil so umfassende Zugriffsrechte bestehen auf die gespeicherten und halt auch verarbeiteten Inhalte. Jetzt vor allem natürlich in Seiten der USA. Ich will jetzt, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, wenn man, was weiß ich, Software aus anderen Ländern benutzt, ne? Da kommen dann nochmal andere Risiken oder
Klar, klar.
Länderrisiken dazu. Und ganz ehrlich, also zum Beispiel ich jetzt als Person, ich bin auch keine Juristin, ne? Weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Lust du hättest, dich da jetzt irgendwie ins indische Recht oder so einzuarbeiten, ne? Wo ja viele Callcenter sitzen, die halt auch Support zum Beispiel für Microsoft und so weiter machen, ne? Und damit müsste man sich theoretisch ja auch alles beschäftigen, so, ne? Also.
Genau, also du musst immer mit der jeweiligen Gesetzeslage vor Ort und ja, ich meine, gut, in Indien hast du noch den Vorteil, da kannst du über Englisch, aber wenn es dann beispielsweise nach China geht, ist dann nochmal schon allein die Sprachbarriere ist.
Gut, China ist sowieso ganz schwierig, was Daten betrifft, aber halt.
Genau, sowieso, aber ich meine ja nur, also ja, du hast recht, da muss man schon dabei
Also
bleiben.
man muss halt wirklich schauen, ne? Und selbst wenn nur irgendwie ein Unterauftragsverarbeiter oder irgendein Server oder irgendein Support Dienstleister oder keine Ahnung was, schon wieder in einem anderen Land sitzt, müsste man sich damit eigentlich auch noch befassen, so. Das heißt, es ist einfach, was man sieht, dass grundsätzlich die Datenverarbeitung in Ländern außerhalb der EU, die keinen Angemessenheitsbeschluss haben oder keinen, sag mal, verlässlichen Angemessenheitsbeschluss haben, es ist einfach weiterhin problematisch. Und auch hier in den USA wird dieses neue Privacy Shield auf lange Sicht vermutlich nicht viel ändern können, eben weil die Zugriffsrechte der Geheimdienste dazu eingeschränkt werden müssten. Und das wird, persönliche Meinung, aber vermutlich nicht passieren. Deswegen auch der Hinweis, auch wenn man jetzt mit europäischen Niederlassungen arbeitet, da ist es auch nicht ganz klar, ob diese wirklich rein europäisch sind oder ob hier nicht auch Daten weitergegeben werden, irgendwie aufgrund von Abhängigkeiten zu Mutterkonzernen oder aufgrund von Unterauftragsverarbeitern oder. Das heißt, wir sehen, dass das eigentlich, wenn man jetzt so schaut, nicht möglich ist ohne zusätzliche Maßnahmen, dass man halt Daten jetzt auf, jetzt im Sinne der DSGVO, personenbezogene Daten im Drittstaat bearbeitet oder verarbeitet. Was man machen kann und was man machen muss, ich meine, man kommt ja tatsächlich oft nicht um, sagen wir mal, nicht europäische Anbieter drumherum, ne? Also so. Ganz ehrlich, welche Alternative gibt es zu Microsoft Office? Wenig. Selbst wenn man irgendwie das Ganze über das Apple-Programm löst, ja auch das nicht. Die meisten Laptops arbeiten mit Windows oder Apple, ne? Also
Ja, auch abseits davon
man
ist.
kommt da irgendwie nicht drumrum so. Wichtig ist es, dass man halt dann sagt, okay, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um eben diese Daten, die, vor allem die personenbezogenen Daten, zu schützen. Dass man also nicht nur einfach sagt, okay, komm, wir hauen den SCC rein und schreiben das, dann ist gut, sondern dass man wirklich die Inhalte davon umsetzt. Also, dass man eine Risikobewertung macht, dieses Transfer Impact Assessment, und dass man aufgrund dessen dann halt eben Maßnahmen trifft mit Verschlüsselung, mit Pseudonymisierung, Anonymisierung und diversen anderen Dingen, die es noch gibt, um diese Daten eben, selbst wenn ein Zugriff erfolgt, bestmöglich zu schützen, dass da eben nicht Sachen offengelegt werden. So, ne? Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Nee, genau. Und halt, wie du, also halt auch wirklich mal tatsächlich gucken, ob's wirksam ist. Also keine Maßnahmen fürs Papier, einfach die sich schön lesen, sondern auch wirklich mal die Frage stellen, was wäre denn jetzt, wenn das Auskunftsersuchen kommt? Sind die dann im Klartext einfach zur Verfügung oder nicht? Und dann, genau.
Ja, und es ist auch spannend, also jetzt dieses Transfer Impact Assessment jetzt nicht, aber es geht auch gerade wieder echt eine Welle rum, wo auch von den Aufsichtsbehörden in Deutschland echt immer wieder Fragebögen verschickt werden. Jetzt, wie gesagt, nicht zum Auslandstransfer, sondern zu anderen Datenschutzthemen. Aber es ist so, es wird tatsächlich nachgeprüft und jetzt, da kommen viele Unternehmen dann echt in die Bredouille, weil sie vielleicht noch die SCCs abgeschlossen haben, aber eigentlich inhaltlich gar nicht so richtig verstanden haben, worum es da geht. Und dann natürlich auch diese ganzen Fragen nicht beantworten können, ne? Oder halt nur schlecht oder ungenügend beantworten können. Oder selbst wenn man weiß, worum es geht und man hat es einfach mutwillig quasi, ja, nicht vergessen, aber halt einfach sich nicht dran gehalten, auch dann kann man die Fragen zwar beantworten, aber kommt halt dann Probleme, ne?
Genau, und auch deswegen eben die Dokumentation, auch das A und O, das wirklich alles.
Genau. Du hattest ganz am Anfang schon mal den Hinweis gegeben, den wiederhole ich einfach nochmal. Wir haben schon mal eine Folge zum internationalen Datentransfer aufgenommen. Es war eine der ersten Folgen, ich glaube Folge 4 oder 5 oder so. Genau, und da haben wir noch mehr Urteile und praktische Beispiele rund um dieses ganze Thema aufgezeigt. Also wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, gerne da mal reinhören. Und ansonsten, wie immer, gerne abonnieren, kommentieren, Fragen, Anregungen und so weiter uns schreiben per E-Mail, auf LinkedIn, wie auch immer. Themenvorschläge, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und wir freuen uns sehr, wenn auch eine Bewertung dagelassen wird. Wie gesagt, vielen Dank für alles im Mitmachen und Zuhören und dir auch, Christian, natürlich für die Vorbereitung und fürs Dabeisein.
Na, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Claro. Genau, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.